Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Ich finde es übrigens erstaunlich, wie es sich anfühlt, mal am Ende der Woche aufzunehmen und nicht am Anfang.
Ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir es überhaupt schaffen aufzunehmen.
Ja.
Ne? Das ist ja wirklich in diesen Krankheitswochen gerade so ein bisschen immer so die Frage, ob man es hinkriegt. Und ich habe mich richtig gefreut, dass wir es heute noch irgendwie reinkriegen.
Ja, so fühlt sich die Woche irgendwie auf jeden Fall runder an.
Ja.
Genau, also ihr hört es noch ein bisschen, wir sind auf jeden Fall noch ein bisschen verschnupft, aber wir müssen über Literatur sprechen,
unbedingt.
Auch heute wieder. Und Josef, erzähl mal, du bist ein bisschen angeschlagen, aber du hattest vorgestern ein wichtiges Event, erzähl doch mal.
Da war ich auch ein bisschen angeschlagen.
Und wie lief's?
Aber ich glaube, ich habe es ganz gut unterdrückt gekriegt. Es war wunderbar, das war im Institut Français eine Lesung, die ich moderiert habe mit dem Autor Anthony Passeron. Das ist ein französischer Autor und das Buch ist sein Debütroman gewesen. Die Schlafenden heißt das und das erzählt so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das erzählt sehr, sehr geschickt und sehr klug und sehr beeindruckend von der AIDS-Pandemie in den 80er Jahren. Und zwar hat er da sowieso zwei Stränge, weißt du, er erzählt einerseits die Geschichte seiner Familie, also sein Onkel ist an AIDS erkrankt, mhm, und dann auch die Frau dieses Onkels und später auch das Kind dieses Onkels und die sind alle an AIDS gestorben und das ist eine Geschichte, die spielt so nahe der Côte d'Azur, aber in so einem ganz kleinen Dorf, also wirklich so Peripherie, und dann geht es auch viel darum, wie einfach die Familienmitglieder mit dieser Katastrophe, die das dann ja ist, umgehen, ne? Mhm. Also wie die Großmutter dann immer möchte, dass das trotzdem nicht so nach außen dringt und so diese Scham, die auch damit verbunden ist. Und auf der anderen Seite hat er dann aber recherchiert, wie so die ersten Wissenschaftler damit umgegangen sind, mit dieser Krankheit, als man das noch nicht wusste, ne? Und er erzählt dann so, auch wie dann so eine Konkurrenz entsteht irgendwie zwischen französischen und amerikanischen Wissenschaftlern, die dann so darum kämpfen, wer als erstes jetzt das Virus entdeckt oder wer, ja, als erstes irgendwie die Medikamente dagegen entdeckt. Und das erzählt er so abwechselnd und macht das sehr gut. Und ich habe mich total gefreut, dass ich dann die Gelegenheit hatte, mit ihm da an dem Abend zu reden. Und es war wirklich ein sehr, 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 sehr angenehmer Abend. Ich weiß nicht, du machst ja viel mehr Moderation schon als ich. Und ich finde immer so, es gibt so diesen Unterschied zwischen Leuten, die wirklich Lust haben, da zu sein in dem Moment,
ja, ja,
und Leuten, die halt irgendwie da sind, weil sie müssen es halt machen und ne, so. Und bei ihm war das so richtig, er hat halt von Beginn an ist er auf das Publikum eingegangen. Mhm. Er hat von Beginn an sozusagen klar gemacht, ich weiß, ich bin heute hier, ich freue mich, das heute euch erzählen zu können. Ne, so eine gewisse, einfach so eine Offenheit, die es einem dann auch beim Moderieren total leicht,
ja,
macht.
Ja, man wirft Schlagworte hin, ne?
Genau, und man,
und
man stellt Fragen,
man so,
und man
zurück,
kriegt sofort was zurück und das ist auch so eine Offenheit einfach da.
Mhm.
Und das war total schön und ich muss auch sagen, einfach als Empfehlung für Leute, die in Leipzig sind, gibt es aber auch in anderen Städten, dieses Institut Français ist einfach auch ein toller Ort irgendwie, also die machen viel Kulturprogramm und alle, die ein bisschen Frankreich-affin sind, werden da viel finden, also
ja,
man kann da Sprachkurse machen, aber man kann eben auch zu Lesungen gehen, die veranstalten auch Filmabende zum Beispiel, mhm, französische Filme oder so und ich habe mir, also es ist so ein bisschen die Entsprechung zum Goethe-Institut oder zu den Goethe-Instituten, die,
ja,
es ja gibt. Und ich finde das irgendwie total schön, dass diese Länder, gerade wenn man so die Geschichte anguckt, wo es ja auch viel Krieg gab zwischen Frankreich und Deutschland, aber dass es jetzt so überall so kleine Inseln sozusagen gibt, wo diese Länder sich so übergreifen, weißt du? Das,
ja,
ist irgendwie ein schönes, schönes Gefühl, dann da zu sitzen und alles ist irgendwie so, die haben auch zum Beispiel eine kleine französische Bibliothek, wo man auch französischsprachige Bücher ausleihen kann und so. Also eine große Empfehlung für alle, die da in Richtung französische Literatur Interesse haben, da hinzugehen, auch hin und wieder und zu gucken, was da in den Veranstaltungen stattfindet.
Ja, das klingt echt gut. Vielleicht bevor wir in unsere aktuellen Themen reinstarten, vielleicht doch an dieser Stelle noch zwei Hinweise. Die passen, glaube ich, hier jetzt,
okay,
ganz gut.
Okay, machen wir.
Einmal haben wir total Lust, Bücher zu besprechen in der nahen Zukunft, die ihr gerne mal von uns besprochen wissen wollt. Also wenn ihr Literatur habt, die euch interessiert und
oder die ihr gut findet.
Die ihr gut findet, über da AutorInnen, über die ihr mehr wissen möchtet zum Beispiel auch, dann schreibt uns doch gerne. Entweder bei Instagram oder über die Mailadresse. die ihr immer findet in den Folgenbeschreibungen. Dann machen wir mal eine Folge zu den Büchern, die euch interessieren, weil uns interessiert nämlich sehr, was ihr so lest.
Ja, genau. Also meldet euch gerne.
Und das Zweite ist, wir haben jetzt einen PayPal-Account.
Stimmt.
Nach
haben wir.
4 Jahren, 3 Jahren, ich weiß es nicht, haben wir irgendwann mal überlegt, dass das ganz sinnvoll ist, wenn ihr uns also unterstützen wollt und ja, was spenden möchtet an uns, dann macht das sehr, sehr gerne. Im Vulkan. Gut, Josef, machen wir es kurz und knackig, einiges ist los. Also einmal hat die Messe bekannt gegeben, dass die norwegische Kronprinzessin Mette Marit nach Leipzig kommt im März.
War die nicht, ey, die kam doch das letzte Mal, kam die nach Frankfurt, das weiß ich noch. Die ist nämlich mit dem Zug gereist damals.
Ja, das hast du
erzählt.
Und
da waren diese ganzen norwegischen Autoren und Autorinnen drin. Und wir haben das letzte Mal, glaube ich, auch, war das schon im Podcast, dass wir darüber gesprochen haben, dass ein Buch damals erschienen ist mit gesammelten Texten von norwegischen Autoren und Autoren. Ne? Und da war nämlich das Problem, dass die waren wirklich teilweise so ein Schrott, weil das einfach quasi, da wurden alle gefragt, da war auch Knausgard drin und Thomas Espedal und so. Aber da hattest du das Gefühl, die haben irgendwie alle ihre Schreibversuche, irgendwas, was sie noch in der Schublade liegen hatten, was jetzt nicht so gut war, haben sie damit reingehauen. Und das war dann auch so, da war sie dann als die Herausgeberin quasi, hat sie da fungiert. Aber schön, also das hat damals für tolle Bilder gesorgt, das wird dann auch wahrscheinlich in Leipzig für tolle Bilder sorgen. Hast
ja,
du dir schon Platz in der ersten Reihe besorgt, bestimmt? Oder
ja,
als alte Adelsexpertin?
Genau.
Ich kann
die
dir dann,
Gala im Anschlag zu Hause. Nee, also.
Genau, kommst du dann mit der Gala zur Unterschrift? Genau. Können Sie bitte? Ich interessiere mich für Literatur.
Ey, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal das Gesicht zu dieser Person, ne? Aber
sie ist blond.
aber ich finde es irgendwie interessant, weil sie eben so präsent ist grundsätzlich, weil sie wohl sehr, sehr gerne liest selber. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz sweet, dass sie sich da so engagiert und dann da hinkommt. Aber gut.
Naja, vor ein paar Jahren war ja, als Frankreich dran war, war ja Macron da, falls du dich daran noch erinnerst. Und ich glaube, das sind halt auch immer Sachen, die bringen auch so ein gewisses Schlaglicht auf die Buchmesse. Insofern kann es der Messe überhaupt nicht schaden.
Richtig. Naja, und dann pass auf, es ist noch mehr passiert in der Welt der Bücher.
Erzähl.
Der Hansa Verlag gibt jetzt nämlich auch englische Bücher im Original heraus. Das machen die nämlich, also die sichern sich dann die exklusiven Rechte für die englischsprachige Ausgabe und in dem Fall von dem neuen Roman von T.C. Boyle, No Way Home, für das gesamte EU-Gebiet und ich glaube Schweiz und Norwegen und stellen damit sicher, dass die US-Ausgabe, die erscheint, hier schwerer erhältlich ist und das stärkt natürlich die Position von dem Verlag im internationalen Markt. Also die Ausgangssituation war nämlich die, das Ganze oft bei Lesungen, also wie du jetzt im Institut Français,
amerikanische Autoren zum Beispiel kommen,
ja,
dass dann
T.C. Boyle, genau,
dass dann die Originalbücher verkauft werden oder gefragt werden.
Genau, und dass nicht quasi eine Lesung ins Deutsche gedolmetscht wird und dann aber die Leute das englischsprachige Original kaufen, das nicht von Hansa ist. Und Hansa quasi eine Lesung organisiert, aber am Büchertisch wenig verdient.
Ja.
Das ist der Gedanke dahinter und deswegen hat Jo Lendle, der ja den Hansa Verlag leitet, das so angeleiert und das geht jetzt eben zum Beispiel mit T.C. Boyle los, aber wird auch noch mit anderen Büchern passieren und ich glaube, was ganz verrückt ist, dass dadurch T.C. Boyle im Deutschen zuerst auf Englisch erscheint. Also ein deutscher Verlag gibt zuerst das englische Buch raus.
Und dann kommt
und dann kommt irgendwann die deutsche Übersetzung.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Ich habe davon jetzt auch zufällig bei der Lesung auch davon gehört und das zeigt ja auch ein Stück weit, dass englischsprachige Literatur, also da ging es nämlich wir hatten so ein kleines Vorgespräch und da ging es nämlich genau um diese Frage, weil Anthony Passeron erzählt hat, dass in Frankreich zum Beispiel in den Buchläden auch noch viel weniger englische oder anderssprachige Literatur vorhanden überhaupt ist. In Deutschland ist es ja tatsächlich schon so, dass zum Beispiel, wenn du in Hugendubel oder so gehst, ist die Abteilung für englische Bücher schon relativ groß. Ne? Das ist eben nicht mehr nur so ein kleines Regal oder so, sondern das ist wirklich schon so eine ganze Ecke und das hast du auch in den Bahnhofsbuchhandlungen und sowieso. Das heißt, da sehen wir auch so ein Phänomen, dass Leute im Original lesen wollen, vor allem im Englischsprachigen, dass sich da Leute halt immer wieder auch zum englischen Buch greifen.
Ja,
das
ist wahr.
Aber ist doch gut, sollen sie doch machen.
Ja, ich hoffe nur, dass weiterhin die Position der ÜbersetzerInnen gestärkt wird. Also was heißt weiterhin, dass sie überhaupt mal gestärkt wird, weil die Kunst der Übersetzung quasi, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, einfach häufig
Ja, und das macht ja trotzdem, ja, und das ist ja trotzdem auch ein Phänomen sozusagen. Das Gros der Bücher, die in Deutschland erscheinen, werden ja weiter auf Deutsch trotzdem auch, also das Publikum erwartet ja trotzdem auch deutsche Übersetzungen.
Ist ja auch inklusiver. Ja. Ich meine, wer hat alles so hohe Fremdsprachenkenntnisse?
Genau.
Okay, pass auf, ich habe noch ein bisschen was dabei. Und zwar haben wir ja vor ein paar Folgen die Kürzungsverhandlungen in Berlin angesprochen. Die gehen immer noch weiter. Es ist wohl gerade ziemlich durcheinander. Manche Rechnungen gehen überhaupt nicht auf. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick.
Es sind halt auch so viele verschiedene Bereiche, ne, in denen da verhandelt wird und dann jeder Bereich versucht, irgendwie selber das zu regeln.
Und die Stadt oder die Menschen in der Stadt Berlin reagieren auch immer kreativer auf diese ganzen Sachen. Das Berliner Ensemble beispielsweise hat eine Übernachtung auf ihrer Bühne versteigert.
Das habe ich mitgekriegt, ja.
Ja, ich dachte mir, dass du das schon weißt. Ich habe gestern das erstmal noch zufällig gelesen. Das Höchstgebot waren eben 1.500 Euro und dafür durften dann die beiden TheaterliebhaberInnen Stefanie und Christoph Siegmann, ein Ehepaar, das übrigens seit Jahrzehnten verheiratet ist, eine Nacht dort verbringen. Und das war so ganz schön irgendwie, weil die haben dann auch Frühstück gekriegt und hatten dann noch eine Lyriklesung von Bertolt Brecht irgendwie, von so einer Schauspielerin. Und am nächsten Morgen gab es eben das Frühstück und die hatten dieses Bett auf der Bühne, einen Nachttisch, es sah schon toll aus. Also irgendwie eine schöne Idee, aber natürlich trotzdem eher, um aufmerksam zu machen auf diese wichtige Debatte. Und es hat mich übrigens erinnert, diese Aktion, an die Aktion am Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen vor einiger Zeit. Die wollten den Namen des Theaters an einen Sponsoren verkaufen. Mhm. Und hatten dann außen am Theater stehen, hier könnte ihr Name stehen oder sowas. Mhm. Und waren auch in Verhandlungen mit einigen. Und ich habe jetzt, weil ich das gestern mit dem Theater las, mal geguckt, wie es eigentlich in Görlitz weitergegangen ist. Die Aktion ist jetzt beendet worden. Da war ja auch eine relativ große Debatte ausgelöst worden darüber. Aber es gab wohl keine Einigung mit den Leuten, die Interesse daran hatten, mit den Firmen und Unternehmen, und deswegen heißt das Theater jetzt weiterhin Gerhard-Hauptmann-Theater.
Schlecht fürs Geld, gut für den Ruf irgendwie, ne?
Ja, und ich glaube, der Intendant ist trotzdem glücklich, soweit ich das richtig verstanden habe, über diese ganze Entwicklung, weil dadurch eben das Theater sehr stark im Gespräch war.
Ja, ja.
Ja, und ich glaube auch zum Beispiel die Linke in Görlitz war sehr, sehr, sehr aufgebracht über dieses Vorhaben, und ich glaube, sie haben dadurch aber auch nochmal mehr zeigen können, wie arg die Situation ist und zu welchen Mitteln man zu greifen bereit ist, um das Theater zu retten, sodass sich hoffentlich in der Politik dafür jetzt auch das Bewusstsein schärft. Die helle Kammer.
Lynn, wir wollen heute über Reiseliteratur lesen oder Reisegeschichten im weitesten Sinne, und haben dafür ein Buch, war da der Anlass, von Mila Hilliard, Nachtzugtage. Und bevor ich darauf eingehe, wollte ich dich nochmal fragen, weil du die letzten Folgen ja schon immer wieder erwähnt hast, dass du gerne so Reiseliteratur oder so Abenteurergeschichten, wenn man das so sagen will, liest. Was fasziniert dich davon daran und was erwartest du davon so ein bisschen?
Ja, also ich finde, dass es nichts Schöneres gibt, als unterwegs zu sein, und ich glaube, ich bin kein klassischer Reisemensch. Mhm. Also meine Form von neuem Entdecken ist aktuell, dass ich irgendwie am Karl-Heine-Kanal immer weiterlaufe, und mittlerweile bin ich halt schon fast außerhalb der Stadt und komme sozusagen in Gebiete, auf denen ich noch nie gelaufen bin. Und die sind natürlich nicht irgendwie terra incognita, aber aus meiner Perspektive natürlich schon. Und allein das ist für mich eine Entdeckungsreise, auch wenn ich dafür faktisch nicht mal in den Zug steige. Und gleichzeitig, weil ich diese Art des Reisens und der Entdeckung so mag, also diese sehr einfache, runtergebrochene Art, ist es natürlich für mich total schön, dass ich über Bücher und Reiseliteratur ganz, ganz viele Orte überall auf der Welt kennenlernen kann, ohne mich dahin zu begeben. Weil es gibt ja sehr, ich habe ja schon öfter Bücher mitgebracht, von so Landstrichen, die sehr besonders sind, Landschaften, die vielleicht auch sehr geschützt werden und geschützt werden müssen. Und ehrlich gesagt, ich finde, es gibt nichts Absurderes, als wenn Menschen, die Natur lieben, sich in so einen Langstreckenflug setzen, um dann irgendwo in der unberührten Wildnis wandern zu gehen. Ich verstehe den Impuls natürlich komplett, aber irgendwie ist das für mich das Widersinnigste, was ich mir vorstellen kann. Und jetzt gar nicht mal so nur aus so einer moralischen Perspektive, so von wegen Flugzeuge und das ist so schädlich, ist es natürlich, müssen wir uns nichts vormachen, aber auch aus so einer Perspektive von Würdigung dessen, was uns umgibt. Und ich finde, irgendwie würde ich jetzt in die USA reisen, um da in Utah irgendwie unterwegs zu sein, weil es da so tolle Tafelberge gibt. Ich weiß nicht.
Das heißt, du liest aber die Reiseliteratur wirklich auch, um sozusagen mitreisen zu können.
Genau,
ohne
das
eben,
ist meine
ohne
Form,
diesen,
mitzureisen.
Ohne diesen Weg ins Große machen zu müssen.
Richtig, und ich finde übrigens, vielleicht lass mich das noch ergänzen. Das Spannende ist für mich an Reiseliteratur nicht, dass da irgendjemand hingeht und dort unterwegs ist und mir das beschreibt, sondern dass Menschen das machen, die in irgendeiner Form mit Literatur zu tun haben. Mhm. Und die versuchen, eine Landschaft in Sprache zu übersetzen.
Ja.
Und das auch oft machen, weil sie dort irgendwo herkommen. Also das finde ich besonders interessant, wenn die Leute auch nicht selber von weiter weg dorthin gegangen sind, sondern selber einen Bezug dazu haben, ihre Identität mit dieser Landschaft verknüpft ist. Deswegen würde ich auch nie über einen Ort schreiben, der nicht mit meiner Identität verknüpft ist. Mhm.
Ja, ja, das ist interessant. Da kommen wir vielleicht später nochmal, wenn wir über die Nichtorte von OG sprechen, auch nochmal so ein bisschen auf genau dieses Thema, was macht eigentlich einen Ort aus, ne? Und was macht dann eben auch einen Nichtort aus im Gegensatz. Aber kommen wir nochmal auf Millie Hyatt. Die wurde 1973 in Dallas, Texas geboren. Sie ist promovierte Philosophin, lebt als freie Autorin, Performerin und Übersetzerin in Berlin. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben über ihre Zugreisen. Also, ich habe schon gesagt, Nachtzugtage, es sind, also beworben wird es damit, dass es Nachtzugreisen sind, aber eigentlich bedeuten Nachtzugreisen vor allem sehr, sehr lange Zugreisen, ne? Ja. Weil meistens ist es so, dass der Nachtzug ein Teil von einer längeren Zugfahrt ist. So.
Ja.
Es ist selten so, dass es einfach nur dieser Nachtzug ist und dann ist man schon da, zumindest bei ihr. Sie macht relativ lange Strecken. Ich sag dir mal ein paar. Sie fährt nämlich eigentlich in Europa so in ziemlich alle möglichen Richtungen, ne?
Mhm.
Auch über Europa hinaus. Einmal fährt sie von Berlin nach Tunesien.
Nur mit dem Zug.
Mhm. Nur mit dem Zug. Also, ne, so, dann fährt sie von Berlin nach Montreux, nach Thessaloniki, nach Arad. Eigentlich will sie nach Moskau, aber das geht dann nicht wegen dem Ukraine-Krieg. Mhm. Da merkt man, das Buch ist auch relativ aktuell.
Ja.
Einmal fährt sie nach Großbritannien bis nach Edinburgh.
Da muss man durch einen Tunnel, ne?
Da muss man durch einen Tunnel,
das
genau.
Das finde ich so gruselig, diese Vorstellung. Du bist aber auch schon durchgefahren.
Ich war da jedes Mal durch. Ich finde, es ist gar nicht, also merkt man ihn kaum. Es ist wirklich, das ist, man ist so abgeschottet, man ist so irgendwie nicht an diesem Ort so richtig, weißt du?
Gibt es schon Filme dazu, die würde ich mir reinziehen? Filme, wo das Ding dann einstürzt?
Nee.
So Katastrophenfilme,
nicht, das,
würde ich abfeiern.
Ich glaube, das verhindert wahrscheinlich die Zuggesellschaft. Und daneben macht sie aber auch kürzere Reisen von Berlin nach Innsbruck. Man kann sagen, es ist wirklich so ein bisschen Zugreisen durch Europa, quer durch Europa. Interessant von den Strecken her, würde ich sagen, ist, dass es viel in den Osten geht oder Richtung Griechenland. Ich finde, das ist so, weil was man so kennen würde, würde ich jetzt mal so sagen, ist so nach Frankreich fahren halt viele, weißt du, oder so, oder auch nach Spanien. Das heißt, sie hat schon so ein bisschen auch, so Gebiete, die nicht so viel beschrieben auch sind, oder zumindest heute nicht mehr so viel beschrieben werden. Wenn ich dran denke, Josef Roth oder so, die haben extrem viel den Osten beschrieben. Da war auch noch Prag oder sowas, ne, so Städte, die kamen da ständig vor. Das alte K&K, die alte K&K-Monarchie hat ja diese ganzen Slowenien, Slowakei und so weiter. Aber heute ist das irgendwie so ein bisschen rausgerutscht und wir haben halt so einen sehr westlichen Blick auf Europa irgendwie oft.
Ich erinnere mich noch, dass ich einmal mit dem Nachtzug gefahren bin nach Budapest und das war schon eine ganz besondere Stimmung. Also das finde ich schon Wahnsinn, wie sich das Reisen verändert, wenn man so eine einfach so ein Schlafwaggon auch einmal da drin hat.
Ja, und also da, das beschreibt sie auch, ne, diese Reise nach Budapest hat sie auch mit drin. Und es ist eigentlich so, es gibt am Anfang ein kurzes Kapitel, das heißt Anfahrt, da erinnert sie sich interessanterweise nicht an Zugreisen, sondern an Autofahrten in ihrer Kindheit und macht dann sozusagen so den Bogen, dass sie halt als Erwachsene mit dem Zug reist, so, ne? Und dann gibt's noch ein Endkapitel, das heißt nach Hause, und da beschreibt sie so, ja, da sammelt sie so verschiedene Momente, in denen sie halt von so einer Zugreise nach Hause kommt und dieser Moment dann, diese Verschiebung, wir kennen das, glaube ich, alle beim Zugreisen, ist es ja so, dass man halt ewig lang in diesem Zug sitzt, sich ja total viel bewegt, aber gleichzeitig so still ist. Das ist ja so ein ganz interessantes Phänomen, was da passiert. Draußen fährt voll viel Landschaft vorbei und du bist aber immer am selben Ort. Und das, gerade wenn du das dann über so eine lange Zeit machst, teilweise ja mehr als 12 Stunden, 14 Stunden, 17 Stunden, mit Nacht noch, mit Umsteigen in allen möglichen Städten, dann bist du natürlich erstmal, wenn du nach Hause kommst, irgendwie so, stehst du ein bisschen neben dir, ne? Das ist so, du musst dann erstmal wieder den Alltag finden und das beschreibt sie so. Und dazwischen schildert sie uns eben die Zugreisen und ist, wie könnte es für eine promovierte Philosophin anders sein, sehr darauf bedacht, auch alle mögliche Theorie einzubringen. Das heißt, das Buch erzählt eigentlich aus zwei Perspektiven. Einerseits beobachtet sie halt, was sie so während der Reise sieht, was sie aus dem Zugfenster sieht und so weiter. Reisebericht, das, was du auch gesagt hast, was dich interessieren würde irgendwie.
Aber erzählt sie dann auch von den Aufenthalten selbst? Oder nur von den Fahrten?
Eigentlich
oder fährt sie hin und direkt wieder
hauptsächlich,
zurück?
Hauptsächlich von den Reisen. Also man erfährt sozusagen so die Ziele, man erfährt, warum sie da so hin will. Keine Ahnung, ich will meine Schwester besuchen oder einmal reist sie auch mit Kind oder so, aber man... Es ist dann eher die Rückfahrt, kommt wieder sozusagen, ne? Das ist, also die eine Seite sind die Beobachtungen, die anderen halt Gedanken aus Literatur und Philosophie, wie man das halt irgendwie auch so macht, würde ich sagen, bei so einem essayistischen Schreibreiseprojekt, ne? Wenn man so das auch aus eher einer intellektuellen Perspektive irgendwie schreibt und nicht, sage ich mal, ich muss jetzt an die Bücher denken, die du teilweise beschrieben hast, ne? Wo es darum geht, dass jemand wirklich einfach rausgeht in die Wildnis und halt mit dieser Natur versucht klarzukommen oder sowas, ne? Und nicht, sage ich mal, so diesen gebildeten Blick hat, von wegen, ich will das auch einordnen, ich will dem Kontext geben, ich will das einbetten.
Wobei ich glaube, was allen Büchern oft gemein ist, ist dieses In-Bewegung-Sein. Ich mag ja sehr Bücher, wo es ums Gehen geht, aber dass beim Gehen und auch beim Fahren die Gedanken halt wirklich fließen und angeregt sind. Das ist so ein Phänomen und
das,
ich glaube,
total.
Das eint das alles.
Genau, das eint das und ich glaube, ein Unterschied wäre dann zum Beispiel, was hattest du uns als letztes mitgebracht, dieses
Poet
Reisebuch?
Of the Canyons, ne? Der Poet der Canyons.
Da hatten wir ja diese Briefe auch und da waren ja auch viele Gedanken und sowas, ne? Und jetzt kommen wir aber bei ihr halt, haben wir halt, wenn man alleine die Namen aufzählt, Walter Benjamin, Comfort, John Berger, Angela Carter, Joan Didion, Goethe, Agatha Christie, und das ist wirklich nur ein Bruchteil der Namen, die da vorkommen. Da merkst du schon, was ich meine. Das ist sozusagen bei ihr auch krass, der Versuch, irgendwie alles dann so mit reinzuziehen, die alle halt mal irgendwas Interessantes über Reisen gesagt haben oder die teilweise halt Bücher über Zugreisen, also Mord im Orient Express zum Beispiel, ne, kommt vor. So, ich hatte irgendwie sehr große Erwartungen an das Buch, muss ich sagen, weil Nachtzugfahren, ich bin ja jemand, der sehr gerne und sehr viel mit dem Zug reist und nicht mit dem Flugzeug oder mit irgendwie anders. Auto geht auch nicht, habe keinen Führerschein. Und dann habe ich halt gedacht, okay, Nachtzüge ist ja in Europa was leider extrem zurückgegangen ist. Das war mal ein Riesending. Du konntest früher überall irgendwie gefühlt mit dem Nachtzug hinfahren. Jetzt wurde das halt extrem lang zurückgebaut und es kommt aber ja wieder. Es ist ja so ein bisschen wieder, also die Deutsche Bahn nimmt wieder Nachtzüge auf und so weiter, weil man einfach Thema Umwelt, Klimawandel versucht, die Zugstrecken wieder auszubauen. Und deswegen gibt es einfach mehr Nachtstrecken auch wieder. Deswegen dachte ich so, das wäre doch eigentlich das perfekte Buch, um mal zu gucken, wie könnte man Nachtzüge, ne, so ein bisschen, bisschen wie du es gesagt hast, nur dann noch mit dem Schritt weiter, dass man es halt wirklich realistisch auch machen könnte, weil es eben nicht, man könnte ja von der Haustür aus, man könnte von Leipzig aus losfahren, weißt du. Ich muss sagen, diese Erwartungen haben sich leider nicht ganz erfüllen können und ich glaube, da gibt es ja vor allem einen Grund. Ich finde, die Reisebeschreibungen sind einfach zu kurz. Also im Sinne von, es ist zu viel Intellektuelles dabei. Ich finde es interessant, einige Gedanken richtig interessant, auch wirklich interessante Perspektiven. Aber kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, weiß nicht, die guckt so zweimal aus dem Fenster, hat dann irgendwie so ein paar Gedanken, geht dann mal durch Istanbul, hat dann nochmal so zwei, drei halbgare Überlegungen dazu und dann steigt sie aber eigentlich schon wieder in den Zug. Und dann ist es so, also man kriegt schon so ein sehr gutes Gefühl dafür, was das Zugfahren so interessant macht. Aber irgendwie war mir der Blick auf die Landschaft, auf das, was sie dann erlebt, so ein bisschen zu, der war mir zu wenig offen für Neues. So, weißt du, also es war immer so beschrieben, dass sie diese Offenheit hat. Es war so als ob sie sozusagen so diese Geisteshaltung, die man braucht, beschreibt und auch so sich derer bewusst ist und auch mit der da rangeht und auch sagt, deswegen ist das so toll. Aber sie sich einfach nicht überträgt, man nicht das Gefühl hat, dass es wirklich so dieses gibt von, ich gehe jetzt dahin und ich lasse mich da wirklich so drauf ein. Ne? Und das ist vielleicht unfair, aber das ist auch eine Sache, die sich einfach nur in der Sprache nicht so übertragen hat. Ne? Kann auch sein, dass es eigentlich total da ist. Genau, das war mir so ein bisschen wenig. Ich hatte so das Gefühl, ich kann sozusagen, ich krieg wenig von ihren eigenen Beobachtungen mit und ich kann wenig bei ihr so wirklich mitreisen. Was allerdings das Buch macht und was am Ende bleibt, das ist ein leidenschaftliches Plädoyer fürs Zugfahren und ich glaube, wenn man so generell sich halt für so Zugreisen oder so interessiert, findet man da durchaus spannende Gedanken. Und wir müssen jetzt mal ganz kurz Pause machen, weil sonst ist unser Akku nicht mehr da, Lin.
So, wir sind wieder an den Strom angeschlossen und ich glaube, heute ist echt die Folge der Störgeräusche. Ich bin die ganze Zeit am Schniefen und am Tee trinken. Also Leute, das ist eine absolute Ausnahme. Dein Rechner hat vorhin übel hochgefahren und war total laut. Sagt man eigentlich noch Rechner? Ich komme immer vor wie aus dem letzten Jahrhundert. Ja, auf jeden Fall.
Du darfst ihn auch MacBook Pro nennen.
lass uns weiterhören.
Ja.
Also, weißt du, mich interessiert nämlich was. Also,
was interessiert dich?
Mich interessiert jetzt, ob ich dich richtig verstehe, dass dieses Buch auch ein bisschen so auf dich gewirkt hat, als wäre quasi das Reisen ein Anlass, um über das Reisen nachzudenken, aber als würden sich diese beiden Ebenen nicht so organisch verbinden.
Das hast du sehr schön beschrieben.
Okay. So ist Weil das ist ja, hat man ja bei so essayistischen Prosa-Texten oder auch Romanen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das als Roman überschrieben ist oder nicht, das geht ja einfach schnell. Das hatten wir, hatte ich ja bei Olivia Lane bei dem Reise zum Fluss auch so kritisiert. Da fliegt dann so eine Biene vorbei und man denkt oh mein Gott, bitte sag jetzt nicht, du denkst über Bienen nach und dann kommt der riesige Bienenabsatz und man merkt so, okay, das musste jetzt sein, damit man das gut einleiten kann, aber eigentlich sind die Brüche ja viel spannender.
Und man liest aber Reiseberichte am Ende trotzdem, vor allem um auch was davon mitzukriegen und das darf nicht verloren gehen, finde ich. Egal wie essayistisch du das Ding angehst, am Ende muss dieses Gefühl für den Ort, also wenn du wirklich die Reise machst und sagst, das ist Reiseliteratur und das ist dieses Buch, dann finde ich, muss die Reise und das, was während der Reise passiert, auch genug Raum kriegen und auch stark genug sein. Und gerade wenn du essayistisch gute Texte einbringst, dann müssen ja deine Beschreibungen auch gegen die bestehen können.
Ja.
Und wenn du dann sozusagen für deine Beschreibung aber viel zu wenig Raum lässt und dann quasi so in die Gedanken gehst, ne, oder in so kleine Szenen nur, dann bleibt halt so ein bisschen so ein schales Gefühl zurück.
Mhm.
Genau. Also eine gemischte Empfehlung, wenn man das
gemischte
so sagen
Gefühle.
Kann. Und es hat mich aber an ein anderes Buch erinnert, von einem Soziologen, dessen Konzept ich dir gerne mal vorstellen wollte, weil, kennst du das, es gibt so bestimmte Konzepte, die bleiben einem einfach im Kopf, weil sie sich immer mal wieder als so sinnvoll oder als interessant erweisen und man merkt so, die kann man immer mal wieder anbringen. Und ich finde dann, wenn man solche Konzepte hat, dann bringt man die vor allem auch oft in der Literatur wieder an, weißt du? Also wenn so, ja, bei bestimmten Büchern oder so, muss ich dann wieder dran denken und so weiter. Jedenfalls geht's heute um das Konzept der Nichtorte. Und das Buch dazu ist von Marc Augé, das ist ein Ethnologe, das stammt aus den 90ern und er hat damals eine Beobachtung gemacht, die ja, sich bis in unsere Zeit weiterentwickelt sozusagen, die für unsere Zeit noch genauso aktuell ist wie damals, aber damals hat das halt so richtig angefangen, was wir heute eh nicht anders kennen. Ich zitiere kurz, die Geschichte beschleunigt sich. Heute gehen die 60er, die 70er und die 80er Jahre ebenso schnell in die Geschichte ein, wie sie daraus hervortraten. Die Geschichte ist uns auf den Fersen, sie folgt uns wie ein Schatten, wie der Tod. OG leitet aus dieser Beschleunigung der Geschichte, wo alles so viel wird und wo alles von allen Seiten sozusagen auf uns einstürzt und wir es gar nicht mehr sortieren können und gar nicht mehr die Zeit haben, irgendwie es zu reflektieren und alles ist dann immer schon wieder vorbei. Da leitet der den Begriff ab der Übermoderne und die kennzeichnet sich für ihn durch eine Überfülle der Ereignisse, also es passiert einfach viel zu viel, Überfülle des Raums. Einerseits können wir halt riesige Distanzen zu überwinden.
Zum Beispiel mit dem Nachtzug.
Genau, oder mit dem Flugzeug. Und die Überfülle entsteht halt dadurch, dass wir dann viel zu viel Raum uns eigentlich einverleiben, mehr als wir essen können sozusagen.
Ja, aber das passt ja auch total zu meiner Reiseliteratur.
Genau.
Also so dieses, ich kann überall hin mittlerweile, das heißt aber nicht, dass ich es machen muss oder sollte.
Genau, und dieses kann überall hin ist halt auch eine Überfülle, ne? Es ist auch ein bisschen zu viel einfach. Und er sagt eben, gleichzeitig kennzeichnet sich die Überfülle des Raums auch dadurch, dass der globale Raum halt über Bildschirm und so in unseren intimsten Raum dringt. Ne? Dass wir auch sozusagen auch da irgendwie eine Überfülle des Raums einfach haben.
Das ist ja die wichtige Ergänzung dieser Theorie auch von der Richtung gedacht. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass wir uns bewegen.
Sondern auch auf uns stürzt.
Ja, es passiert natürlich nicht mehr als früher, aber wir erfahren es natürlich, selbst wenn wir uns nicht darum scheren, weil es überall hin eindringt.
Genau. Und gewisse Dinge passieren natürlich trotzdem schneller, weil man durchs Netz zum Beispiel auch schon eine Beschleunigung auch der Ereignisse an sich
der
hat.
Reaktion,
ne? Also auch,
ne?
Also, ja, auch so, ja, ist, also verstehe. Sozusagen auch Politik muss viel schneller agieren, als ich es früher vielleicht musste, als, sage ich mal, eine Botschaft, bis sie mal überbracht war, schon dauerte. Weißt du, was ich meine? So, jetzt ist die Botschaft sofort da und da muss auch sofort reagiert werden.
Das nervt mich so sehr. Ich hatte sogar schon mal die Überlegung, ob ich, wenn ich, oh Gott, das ist natürlich nicht umsetzbar, das war nur in der Theorie, ne? Aber so dieses, wenn ich irgendwie eine Lesung in Berlin habe oder eine Moderation, dann ist ich so gedacht, vielleicht muss ich da hinlaufen. Weil mich so dieses schnelle
das Beste. Ich mache 2 Lesungen pro Jahr. Ja, aber wissen Sie, bis ich in Paris bin, das dauert einfach.
Aber okay. Wie früher halt irgendwie.
Und zur Übermoderne gehört noch ein Punkt. Auch was wir heute sehr gut wiedererkennen, die Individualisierung der Referenzen. Ich lese da kurz einen Satz vor, da wird das, glaube ich, deutlich. In der westlichen Gesellschaft möchte das Individuum sich als Welt verstehen. Es interpretiert die Informationen, die zu ihm gelangen, aus sich heraus und für sich. Die individuelle Sinnproduktion ist daher so notwendig wie noch nie. Und ich würde da so ein bisschen ergänzen, dass halt durch unsere Zeit und durch die Zeit, wie wir leben und durch diese Übermoderne, die OG beschreibt, ja viele Sinnzusammenhänge, die so kollektiv waren, ein bisschen verloren gegangen sind, ne? So das Dorf oder deine Zunft,
Feste,
in der du gearbeitet hast als Beruf oder so. Es gab ja früher viele Kollektive, in denen du als Individuum aufgehoben hast, warst und die auch oft wichtiger waren als das Individuum.
Ja.
Und jetzt hast du halt das Individuum, was ich selbst verwirklichen will und so. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel dazu zu sagen. Aber dadurch ist eben diese individuelle Sinnproduktion so wichtig geworden, so. Also das ist die Übermoderne, die OG beschreibt, die wir heute auch so noch haben und kennen. Und warum macht er diesen Horizont auf? OG sagt sozusagen, die Übermoderne hat unseren Ort, unsere Welt verändert, die Orte, die es in der Welt gibt, haben sich verändert. Und er macht dafür eine Skala auf und sagt, es gibt jetzt nicht mehr nur die Orte, sondern es gibt auch die Nichtorte. Und alle Plätze auf der Welt oder alle Orte bewegen sich quasi auf dieser Skala zwischen Ort und Nichtort. Mhm. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem, was wir vorhin gesagt haben, was du gesagt hast, dass du gerne möchtest, von Leuten lesen möchtest, die halt an Orten sind, die den Ort kennen und so weiter. Das wäre für OG der anthropologische Ort. Der anthropologische Ort ist ein Ort, da mache ich auch wieder eine Definition. Das ist natürlich bei einem Ethnologen bleibt das nicht aus, dass er versucht, das Ganze zu klassifizieren und irgendwie ein bisschen klarer zu machen. Ne? Erstens sagt OG, der anthropologische Ort ist identisch. Das heißt, die Leute, die da wohnen, kriegen durch diesen Ort eine Identität. Die identifizieren sich auch über diesen Ort, ne? Die haben eine Verbindung dazu. Dann ist er relational. Er steht in Bezug zu anderen Orten. Man weiß sozusagen, man kennt seinen Platz da drin. Man weiß, was das Nachbardorf ist, wenn man es mal so ganz platt sagen will. Man weiß, was die Hauptstadt ist. Man weiß, wie alles zusammenhängt. So, das ist das Relationale. Der Ort ist eingebettet.
Und man kann diese Wechselwirkungen auch überhaupt noch erfassen.
Genau.
Was du ja oft nicht kannst.
Genau.
Sobald das Netz immer und immer größer wird.
Genau. Und das hat natürlich auch wieder mit der Identität zu tun, weil man sagt halt, das ist mein Ort und das ist der von den Nachbarn und das ist, ne, und da steht der in dem Verhältnis dazu und so weiter. Und dann ist dieser Ort natürlich auch historisch. Also er ist über die Zeit gewachsen. Man ist sich der Geschichte bewusst. Ist ja irgendwie, sonst wäre Identität auch nicht zu denken. Also man hat kurz zusammengefasst, der anthropologische Ort stiftet eine Identität, ist eingebettet in den Zusammenhang, hat eine Historie, ist auch historisch quasi eingebettet in den Zusammenhang. Und jetzt kommen wir zu Augés Hypothese, das, was damals auch eben neu war an seinen Gedanken, der Nichtort. Er sagt nämlich, die Übermoderne bringt Nichtorte hervor und sagt, das sind keine anthropologischen Orte. Und Beispiele dafür, ich bringe mal ein paar, bevor ich da näher drauf eingehe, Einkaufszentren, Flughäfen, Hochgeschwindigkeitszüge auch, Raststätten, Autobahnen und so weiter. Was verbindet diese Orte? Man wird in diesen Orten zum Teil der Masse. Man ist nicht mehr sozusagen der individuelle Mensch wirklich, sondern man ist der Durchschnittsmensch, man ist der Flugreisende, der Einkaufende, der Autofahrende. Also immer die Funktion, die halt an diesem Ort von dir gefordert wird.
Ja.
So, ne? Du bist nichts Eigenes, was sollst du auch da sein? Du bist halt da, um irgendwie dein Auto aufzutanken, so, und das machen alle so. Und alle gehen einen bestimmten Ablauf durch.
Richtig, aber gleichzeitig einen, der nicht von Dauer ist. Also das
genau.
ist wahrscheinlich auch der Unterschied dazu, ob ich in der Gesellschaft von meinetwegen Zimmerern meines Ortes mich aufhalte oder ob ich halt für ein paar Minuten Teil dieser Gesellschaft von Tankern bin, die da ihre Sachen auftanken.
Genau. Und das Interessante, er geht dann darauf ein, in welchem Verhältnis befinden wir uns eigentlich zu diesen Nichtorten? Weil ich glaube, beim anthropologischen Ort ist es sehr deutlich, in welchem Verhältnis man sich befindet. Das ist ja, ich meine, der stiftet Identität und so weiter. Aber wie ist es bei den Nichtorten? Er sagt, wir gehen mit denen eigentlich so eine Art Vertragsverhältnis ein, weil es gibt so bestimmte Bedingungen, die müssen wir erfüllen, die erfüllen wir auch. Du kennst das ja auch, wenn du zum Beispiel fliegen willst oder auch bei bestimmten Bahnstrecken, du musst dich dann so einloggen mit deiner Fahrkarte oder so.
Ja.
Und wenn du das nicht machst, kommst du da auch gar nicht rein. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln und an die hält man sich. Und man muss auch, das sagt er auch, an den Schwellen zu diesen Orten oft seine Individualität beweisen quasi. Zum Beispiel, wenn man mit der Bankkarte bezahlt, sagt man ja schon, also dann gibt man seinen Namen ab oder sowas.
Ja.
Aber wenn man dann halt einmal drin ist, ist man dann sozusagen Teil der Masse und dann checkt man irgendwie wieder aus oder so. Ne? Also dieses, es gibt dieses Vertragsverhältnis. Und die Erfahrung am Nichtort beschreibt er als ein krasses Gefühl der Isolation und der Einsamkeit. Weil eigentlich kommuniziert der Nichtort hauptsächlich über Text mit dir. Also das kannst du ja sehen bei Autobahnen, bei Raststätten, es gibt Schilder einfach, auch bei Flughäfen oder sowas. Ne? Es gibt Durchsagen. Es ist eigentlich hauptsächlich noch Text. Du hast selber kein wirkliches Gefühl, sondern es ist einfach so, es gibt lauter Verhaltensanweisen, bitte machen Sie das und das, bitte legen Sie jetzt Ihr Gepäck auf das Band,
bitte
treten Sie einzeln vor, bitte legen Sie alle Messer raus, Getränkeflaschen bis so und so dürfen nicht da. Mit dir wird die ganze Zeit kommuniziert, aber eigentlich bist du halt ein Durchschnittsmensch in der Masse am Nichtort, du bist vereinsamt. Und du kriegst halt, du hast eine unpersönliche Kommunikation sozusagen.
Ja, auch eine Einbahnkommunikation sozusagen.
Genau, genau, also genau.
Es geht nur in eine Richtung, du kannst nichts von dir entgegnen. Im Gegenteil sogar, Leute, die ja auffällig werden an solchen Orten, sind ja die, die dann anfangen von sich irgendwie etwas einzufordern.
Genau.
Und damit sozusagen den Ablauf stören.
Ja, und er sagt, man macht an Nichtorten die Erfahrung der ewigen Gegenwart. Weil es gibt irgendwie keine Geschichte, es geht immer so weiter, es kommen immer diese Texte rein, es kommt immer der nächste Flug, ne? es hört einfach nie auf. Und zugleich der Begegnung mit sich selbst, weil man halt auf sich selbst zurückgeworfen ist, weil man irgendwie nichts hat, in was man sich sonst einbetten kann, ist man bei sich selbst. Und da haben wir dann auch wieder diese individuelle Sinnproduktion, die da so entscheidend ist, mit der man aber auch überfordert sein kann, gerade in solchen Momenten. Ne? Und dann, ich habe ja gesagt, das Ganze ist eine Skala. Also er denkt das als Skala. Er sagt nicht, es gibt schon Orte, die sind dem Nichtort sehr nah, nämlich Flughäfen oder so. Und es gibt Orte, die sind dem Ort, dem anthropologischen Ort sehr nah. Aber natürlich ist auch der anthropologische Ort, wurde ja durch die Übermoderne geprägt. Also auch der hat sich ja verändert. Ne? Also das heißt, ein bisschen Nichtort, sage ich mal, ein bisschen verloren gegangene Geschichte, Identität von Orten oder so, ist auch da drin. Aber gut, wie stehen die zwei Orte jetzt im Verhältnis zueinander? Und das finde ich auch ganz interessant, weil nämlich die Nichtorte versuchen, in ihren Texten die Orte immer so ein bisschen zu integrieren. Und da finde ich, ist das Beispiel der Autobahn ganz interessant. Du kennst es bestimmt auch, wenn man dann mal fährt, dass man dann an den Autobahnen, die Autobahnen fahren eigentlich an allen anthropologischen Orten vorbei.
Ja, genau.
Früher gingen die Straßen noch so durch die Orte durch,
ja,
ne? Und du bist dann so durchgegangen.
Ja.
Und die Autobahnen sind wirklich so gebaut, so einfach Transit von da nach da, möglichst schnell, möglichst keine Orte in der Nähe, damit es keinen Ärger gibt, durch so. Das heißt, die stehen eigentlich für den Nichtort. Gleichzeitig wird der alte Ort aber immer noch integriert, weil man hat dann überall diese Schilder, wo dann steht, wenn sie hier abfahren würden, dann würden sie das historische Bergwerk von Salzwedel sehen oder was weiß ich.
Glockenstadt Apolda.
Genau, genau. Man kennt's, ne? Man kennt's, weil das sind, in Deutschland sind das dann diese braunen Schilder.
Genau.
Das heißt, die Texte des Nichtorts versuchen immer noch die alten Orte so zu integrieren und okay, sagt aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da abfährt, ist extrem gering, aber es wird noch so suggeriert und auch an Flughäfen hast du dann Läden, die irgendwie das Regionale aus der Region da verkaufen und es hat eigentlich, also es ist so, wie so Fetzen von den Orten gehen immer noch so in die Nichtorte und kommen in diese ewige Gegenwart des Nichtorts sozusagen und was ich interessant finde an diesem ganzen Konstrukt ist einerseits natürlich, dass man sich einfach über Nichtorte Gedanken machen kann, dass das in Reiseliteratur ja auch oft eine Rolle spielt, also die Momente an Flughäfen oder Bahnhöfen spielen ja einfach eine große Rolle, ne? Dann, dass das ganze Konzept irgendwie auch was über unsere Zeit aussagt, über unsere Art, wie wir mit der Welt interagieren und wie man vielleicht auch versuchen kann, sich gerade das, was du sagst, was du dir dann in dieser Reiseliteratur suchst, ne, dass man so wirklich auch guckt, wie komme ich wieder mehr zu diesen Orten sozusagen, und dann aber auch das, was Augé ableitet, weil er leitet das quasi auch weitergedacht nicht nur für Wissenschaftler oder für Ethnologie, für seinen Fachbereich ab, sondern er leitet das auch für Kunst ab. Und ich will dir das kurz vorlesen. Stadtplaner und Architekten, Künstler und Schriftsteller sind heute möglicherweise dazu verdammt, nach der Schönheit der Nichtorte zu suchen und dabei den scheinbaren Selbstverständlichkeiten der Aktualität zu widerstehen. Und das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken, dass man versucht, in diesem ganzen, wenn man jetzt Nichtorte auch noch weiterdenkt, diese Übermoderne, in dieser ganzen Überfülle an Ereignissen, an Zitaten, an ständigen Gegenwartsdruck, dass es da halt auch irgendwie darum gehen könnte, das Schöne auch darin irgendwie zu finden oder zu sagen, da passieren trotzdem Sachen, die Identität stiften, die eine gewisse Historie haben oder sowas, weißt du, das berührt mich irgendwie. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das jetzt vor allem aus der bildenden Kunst, dass zum Beispiel Fotografen oder Fotografinnen an Flughäfen fahren und die auf eine Weise fotografieren, dass was ganz anderes entsteht als das, was man sonst erwartet. Ja. Sowas. Ich mag solche Projekte total, wo man so Orte, die eigentlich quasi gefühlt, wo man so sagt, ja, das sind halt nur so Funktionsorte, Nichtorte, dann doch irgendwie in den Leben erhalten. Und man merkt, aber einfach dadurch, dass Menschen diese Orte bevölkern, entsteht irgendwann über die Zeit was, selbst wenn die Orte überhaupt, also selbst wenn die Orte sich quasi dagegen sperren, weißt
ja.
du?
Ja, das stimmt.
Damit kommen wir zum Ende, oder?
Ja, ich muss an dein Buch denken, während du erzählt hast, weil für alle, die diese theoriebasierten Überlegungen, Bücher mögen und die so sich für Orts und Theorie und Literatur interessieren, vielleicht empfehlen wir einfach noch das Buch von Dorothee Kimmich, das ich auch hier dabei habe. Sie ist Professorin für literaturwissenschaftliche Kulturwissenschaft und Kulturtheorie in Tübingen. Und sie hat schon vor einiger Zeit ein sehr, sehr tolles Buch geschrieben, das Leeres Land heißt, Niemandsländer in der Literatur. Und da geht es auch eben darum, dass sich das Land und die Orte auf der Landschaft verändern, dadurch, dass das moderne Subjekt eines ist, was immer etwas braucht oder nutzt. Also eine Landschaft sich zunutze macht oder sie sich schlicht kauft, besitzt. Es geht da ganz viel um Besitzverhältnisse. Und das Niemandsland, was sie beschreibt, sind Landstriche und Gegenden, die niemandem gehören. Weil das ist so selten geworden heute, dass man sie eigentlich, so schreibt sie, das unter Artenschutz stellen müsse. Und über diese Orte denkt sie eben anhand der Literatur nach und anhand von wirklich Texten der Weltliteratur und wie die diese Orte literarisch aufarbeiten. Und das, was diese Niemandsländer auszeichnet, das ist zum Beispiel, dass sie niemandem gehören, das hatte ich schon gesagt, oder niemandem zu gehören scheinen, dass sie nicht gepflegt werden, dass niemand Anspruch auf sie erhebt, oder im Gegenteil, und das finde ich ganz interessant, es sind Orte, die hart umkämpft sind, oft zwischen zwei feindlichen Grenzen liegen und damit zum Niemandsland werden, weil sozusagen, also alles das, was quasi den modernen Ort auszeichnet, dass er in Besitz genommen ist und dass er zu etwas Nütze ist, dass es dort irgendwie noch nicht eintritt und sich in die eine oder andere Richtung entwickeln kann. Und ich finde, dass das auf jeden Fall ein tolles Buch ist, um auch über Literatur und die Orte, die dort vorkommen, anders nachzudenken. Also geht es zum Beispiel auch um Höhlen, also bei Odysseus, Herakles oder im Tannhäuser, die Höhle als Nichtort. Ne? Nicht, weil sie nicht immer oft auch jemandem gehört oder sei es einem Staat, sondern allein, weil sie sich so dem Einblick entzieht und weil da drin so viel Verborgenes passiert und sie damit dem Nichtort quasi oder dem Niemandsland gleicht. Oder der Bergstollen in den Erzählungen von Robert Musil und so.
Also es ist sozusagen auch eine literaturwissenschaftliche Analyse, so
richtig,
ein bisschen.
Genau, aber wahnsinnig, wahnsinnig spannend, und auch dieser Gedanke, dass diese Orte unter Schutz gestellt werden müssen, also auch die Brache zum Beispiel. Ja. Die Brache als so ein Ort, als so ein Niemandsland. Ich finde, es macht einfach einen ganz spannenden Blick auf für Orte, die also keine anthropologischen Orte sind und keine Nichtorte, sondern nochmal ganz anders.
Nochmal was ganz anderes, ja. Weil sie eigen sind sozusagen.
Richtig, weil sie sich beidem entziehen.
Sehr schön, dann haben wir ja einen guten Schluss und dann kommen wir jetzt zum Ende, oder?
Würde ich auch sagen.
Was vom Tage
übrig blieb.
Wir wollen heute nochmal zum Abschied an Anton Tschechow denken. Der ist am 29.01.1860 geboren und ja, schon relativ früh dann auch gestorben. Also er ist ja 1904 gestorben mit 44 Jahren im Schwarzwald in Baden-Weiler während einer Kur. Und das war wirklich ein sehr kurzes, aber ein unfassbar produktives Leben. Er hat nämlich innerhalb dieser 44 Jahre, da müsste man ja dann noch die Kindheit abziehen in, ja, und irgendwie überlegen, ab wann er dann angefangen hat zu schreiben, hat er über 600 literarische Werke geschrieben und noch nebenher ehrenamtlich als Arzt gearbeitet. Das ist wirklich krass und berühmt ist er vor allem, würde ich sagen, als Dramatiker. Also die Möwe, Drei Schwestern, der Kirschgarten, das gehört einfach zu den meistgespielten Stücken der Geschichte. Gleichzeitig ist er aber auch als Kurzgeschichtenautor sehr, sehr beliebt. Und ich muss dann immer an Raymond Carver denken. Also Tschechow war für Raymond Carver quasi der absolute Gott. Und Carver
ist ja auch
der Gott
der Kurzgeschichte. Und dann ist er selber einer geworden quasi.
Und Carver beschreibt auch, wie er mit seiner zweiten Frau eine Zeit lang dann, gerade als es ihm auch nicht mehr so gut ging, dann saßen die immer und morgen, und dann haben sie die Geschichte gelesen und dann haben sie sich immer beim Frühstück quasi über die nächste Geschichte unterhalten. Oft war es so, die Frau hat die schon gelesen und hat dann am Frühstück davon erzählt und dann hat er irgendwie so, fand er das so interessant, dass er es dann doch auch nochmal gelesen hat und dann haben sie sich irgendwie unterhalten. Ne? Also diese Tschechow-Kurzgeschichten haben für den so einen zentralen Platz eingenommen und ich habe zufällig zwei Bände hier mit kurzen Texten von Tschechow, auch teilweise so Klossen und so, ja, einfach kurze Texte, nicht unbedingt nur Kurzgeschichten. Und davon hören wir jetzt ein in Erinnerung an Tschechow.
Gipfel. Gipfel der Leichtgläubigkeit. In T. erschoss sich vor einigen Tagen der Gutsbesitzer K., Geschäftsmann des Ortes, ein reicher Mann und Familienvater. Die Kugel wurde durch den Mund abgefeuert und blieb im Gehirn stecken. In der Jackentasche des Unglücklichen fand man einen Brief folgenden Inhalts. Eben habe ich im Kalender gelesen, dass die Ernte dieses Jahres schlecht wird. Eine Missernte bringt mir den Bankrott. Da ich eine solche Schande nicht erleben möchte, scheide ich vor der Zeit aus dem Leben und bitte, an meinem Tode niemandem die Schuld zu geben. Gipfel der Zerstreutheit. Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet, hat sich vor einigen Tagen in einem Krankenhaus folgender betrüblicher Fall ereignet. Der bekannte Chirurg M. musste einem Weichensteller beide Beine amputieren und nahm in seiner Zerstreutheit das eine Bein sich selbst ab, das andere dem ihm assistierenden Heilgehilfen. Beiden wurde medizinische Hilfe zuteil. Gipfel der Bürgerlichkeit. Ich bin Sohn eines erblichen Ehrenbürgers. Lese den Grasadin, trage Zivilkleider und lebe mit meiner Anjuta in bürgerlicher Ehe. Gipfel des Wohlverhaltens. Wie uns berichtet wird, hat vor einigen Tagen ein Mitarbeiter des Kivilyanin, ein gewisser T., nach Lektüre einer Überdosis von Moskauer Zeitungen in einem Anfall von Selbstzweifel eine Haussuchung bei sich durchgeführt. Nachdem er nichts Anstößiges hatte finden können, begab er sich dennoch aufs Polizeirevier. Das ist wie so eine Sammlung von so absurden Zeitungsberichten.
Ja, ja. Ja, und so sind viele Texte. Also ich kann dieses Buch, kannst du nochmal den Titel sagen?
Das Leben in Fragen und Ausrufen.
Ja, es ist wirklich fantastisch, wenn man Interesse an so kurzen Geschichten hat, weil er experimentiert da extrem viel rum. Kennst du das?
Wenn die alle einzeln gezählt werden, wundert mich nicht, dass er über 600 Sachen geschrieben hat.
Ja, ja, klar. da zählt sowas sicherlich auch mit rein. Ne? Aber was ich halt so schön finde, ist, dass er ja ein Klassiker ist, auch schon eine Weile tot. Wenn man diese Geschichten aber liest, haben die was extrem Zeitgenössisches und diese Experimente, die er darin macht, kann man halt heute immer noch total gut machen, weißt du, er macht da ganz verschiedene Sachen, die er ausprobiert quasi so. Er spielt da auch so ein bisschen mit Sprache und ich glaube, das ist auch was zum Abschluss, was ich bei Tschechow eh extrem bewundere, ist so diese, der hat einfach Spaß an Sprache und du merkst so diese Freude irgendwie, diese Freude am Erzählen, die Freude, sich was auszudenken,
ja,
die Freude, das so und dann auch in kurzen, klaren Sätzen so, weißt du, nicht kompliziert, nicht schwer machen, einfach
auch eine schön pointiert.
Ja,
so,
genau. Ja. Also auf Tschechow, Lin.
Auf Tschechow. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Unbedingt. Thank you.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.